Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Finale, das Ziel für beide. Teil 2, was das Halbfinale angeht. Und für beide, zumindest mal heute, Stand heute, das Spiel des Jahres. Minute. Der frühe Dämpfer für Leipzig. Volles Risiko, volle Wucht, voll ins schwäbische Glück.
Sabo, gut vorwärtsverteidigt gegen Openda. Woltemade.
Gumirovic, Nick Woltemade! Eingeleitet und quasi dann auch vollendet. Benny Jübel, dann Chabot. Jetzt aber Benjamin Šeško, Fahne unten. Der Anschluss. 62. Minute, die schnelle Antwort. Spiel wieder offen. Angelo Stiller. Der kann Unruhe stiften. Mit Ecken. Wollte Mane! Drin, nein, hoch. Er ist drin. Er zeigt an, Finn Jablonski. Zeit an, Minute 73. Und wir freuen uns auf Aufklärung in der Zeitlupe. Also Blickmann, Stiller. Ich glaube, er findet erstmal Woltemade. Da ist kein Abseits, dann ist es Leveling und Baumgartner hinter der Linie. Also sie sollten hier in Stuttgart die Rechnung nicht ohne Arminia Bielefeld machen. Also freuen über den Finaleinzug, aber nicht zu früh über den Titel. Jetzt ist es perfekt. Berlin, Berlin, Stuttgart fährt nach Berlin.
Der VfB Stuttgart steht im Finale des DFB-Pokals 2025 und trifft im Berliner Olympiastadion auf Arminia Bielefeld. Und guten Morgen, Philipp Meisel, es ist kein Traum.
Nein, ist es nicht. Ich habe immer noch Hühnerpelle, Christian. Aber wie du es gerade vor Sendungsbeginn korrekt zusammengefasst hast, wir sind sendefähig. Gestern Abend sah das kurzzeitig anders aus. Aber wie ihr wisst, werden wir einen Teufel tun, um uns diese Sahneschnitte von Podcastaufnahme, die Folge 341, nehmen zu lassen. Im Gegenteil, wir haben einiges vor heute.
Wir haben einiges vor. Wir haben natürlich nicht nur das Halbfinale gegen Leipzig, auf das wir blicken. Wir haben auch einen größeren NLZ-Part. Das Youth League-Spiel ist leider nicht ganz so erfolgreich ausgegangen wie das Pokalspiel der Profis am Abend, aber es war dennoch eine herausragende Reise der U19. Da blicken wir ein bisschen noch drauf zurück. Der VfB 2 ist übrigens erfolgreich gewesen am Wochenende. Auch das wollen wir nicht vernachlässigen, weil durch unsere Aufnahme am Sonntagvormittag haben wir das noch nicht in den Andruck geschafft,
ja,
würde ich sagen.
Mit unserem Gast bin ich ja noch hingefahren, also nicht zusammen, aber wir waren natürlich beide dort. Daniel Teufel, logischerweise ich auch. Ja, war ein gutes Spiel.
War gut. Und dann blicken wir natürlich am Schluss auf das Bundesligaspiel des VfB Stuttgart, denn da steht eins an am Samstag um 15.30 Uhr. Anne Kastropper.
Anne Kastropper gegen die Feuerwehr Bochum. Ja,
ja, das wird auch ein Riesenspiel. Ich würde sagen, Philipp, wir haben die ganzen Emotionen am Anfang der Sendung gehört vom ZDF-Kommentator Oliver Schmidt, der das, wie ich finde, sehr cool kommentiert hat und auch die Emotionen, glaube ich, auch den Zuschauern und den Fans übertragen hat, die nicht im Stadion waren, sondern zu Hause oder wo auch immer sich das Spiel am Fernseher angeschaut haben. Wie war es im Stadion? Wir waren beide da. Hier, the stage is yours, mach du mal.
Also hat sich für mich und für einen meiner besten Freunde einen Kreis geschlossen. Ja, Marco, wir kennen uns seit wir auf der Welt sind, weil unsere Mütter uns schon in irgendwelchen Krabbelgruppen zusammengeschmissen haben. Und wir hatten gestern mal wieder das Vergnügen, zusammen im Stadion zu sein, eben zusammen in der Kurve stehen zu können. Das letzte Mal war das Abendspiel vor dem Lockdown gegen Arminia Bielefeld, dieses 1:1, zweite Liga noch, musste man überlegen, ja.
Montagabend.
Und seitdem hat es uns nicht mehr beiden zusammengereicht, reinzugehen. Gestern war das der Fall und wir haben Ich hatte eine Weile Pipi in den Augen, ehrlich gesagt, weil sich für mich schon sehr früh gezeigt hat, unabhängig dessen, dass Leipzig stark gespielt hat und natürlich immer wieder auch seine Möglichkeiten hatte, aber ich hatte von Anfang an das Gefühl, das hat sich nie geändert, wir ziehen das Ding heute Abend. Ja. So wie die Jungs reingekommen sind, dann mit dem Tor gekrönt von Stiller, aber die ganze Attitüde, all das, was du eben auf den Platz bringen musst, mein ewig altes Gewäsch von diesen Basics, dass ich dir Woche für Woche loswerde, aber das war halt alles da. Ja. Das hat, die Mannschaft hat in sich geschlossen sehr gut funktioniert und ich habe ja schon dir auch noch, glaube ich, einen Tag vorher schon, hör auf, endlich auf dich einzuscheißen. Ja, wir machen das, ja.
Wir müssen vielleicht an der Stelle ganz kurz erklären, weil es ist ja wirklich so. Für mich beginnt die Geschichte dieses Halbfinals am Dienstag aus zweierlei Gründen. Zum einen, und da geben wir jetzt natürlich einen kleinen Einblick in unseren privaten WhatsApp-Chat, aber das ist auch okay, das ist genau richtig so. Am Dienstag erst die PK, wo ich finde, du warst vor Ort und es gab auch eine schöne, sympathische, verbale Auseinandersetzung zwischen dem Trainer und dir, die aber wirklich also irgendwie gezeigt hat, du hast mir dann gesagt, du hast dich da nicht ganz so wohl gefühlt im ersten Moment, aber das kam nicht so irgendwie unsympathisch rüber. Das war eine sehr schöne Situation eigentlich und hat mir gezeigt, dass Sebastian Hoeneß, ob er wirklich so war oder nicht, aber sich betont locker gegeben hat. Der hat mit euch geshakert. Der wirkte anders als zuletzt vor den Bundesligaspielen und vermittelte so direkt den Eindruck, anderer Wettbewerb, andere Situation. Wir lassen gerade jetzt alles hinter uns, was in den letzten Wochen in der Bundesliga war. Das hat mir einen sehr positiven Vibe gegeben. Und dann, das gebe ich gerne offen zu, und das ist der Grund gewesen, warum du vorher diesen kleinen kurzen Kraftausdruck verwendet hast. Ich kann nicht außer Acht lassen, dass das Spiel, das erste Halbfinale zwischen Bielefeld und Leverkusen nicht was mit mir gemacht hätte. Weil die Tatsache, dass natürlich bei allem Respekt vor Bielefeld, und das wird eine harte, harte Nuss, da werden wir noch drüber sprechen. Aber bei allem Respekt, dass natürlich nicht der Angstgegner Bayer Leverkusen da auf dich warten würde, sondern die Arminia, ändert schon einiges. Und mir kann auch keiner sagen, dass das mit den Spielern nichts gemacht hat. Und insoweit hatte ich in dem Moment, ich hatte das Gefühl, da liegt was da. Und ich will nicht, dass der VfB sich das nehmen lässt. Und deswegen war ich vielleicht ein bisschen ängstlicher im Vorfeld am Mittwoch als du.
Ja, das tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkam, aber ich war felsenfest überzeugt. Ja, und schlussendlich hat sich's dann auch so dargestellt. Ja,
schlussendlich hat sich's dargestellt, die Mannschaft hat es gezeigt, es ist das passiert, was der Trainer wollte, was wir alle wollten, das Stadion war angezündet.
Ja.
Das war eine geile Atmosphäre.
Ich habe ganz ehrlich, wann das letzte Mal ich ein Spiel in Stuttgart gesehen habe, wo 90 Minuten alle stehen, ich glaube, das könnte Frankfurt gewesen sein, das Halbfinale vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Ja, aber das schon wirklich danach, dazwischen drin war, das war nie wieder sowas. Die Atmosphäre war wirklich, wirklich, wirklich gut.
Ich stand so Haupttribüne Seite, also an der Ecke zwischen Haupttribüne und Cannstatter Kurve. Es war 2, 3 Reihen hinter uns ein Herr, der irgendwann nach 20 Minuten mal vorsichtig angeklopft und gefragt hat, ob es denn möglich wäre, sich hinzusetzen. Das hat er einmal kurz versucht, dann haben sich die Leute hingesetzt. 10 Sekunden später gab es eine Strafraumszene, alle sind wieder aufgestanden und dann hat es auch der Mann aufgegeben und hat gemerkt, okay, hier wird gestanden, 90 Minuten.
Ja.
Und das war, ja, es war brutal. Und natürlich auch, um dann mal auf das einzugehen, was auf dem Rasen passiert ist, diese Kiste von Angelo Stiller, natürlich haben, glaube ich, viele direkt an Thomas Hitzlsperger 2007 so ein bisschen gedacht. Das hatte schon so diese Vibes. Wenn du natürlich so reinkommst in dieses Spiel, brutal, das Stadion, also ich habe gedacht, das Dach fliegt weg. Habe mich dann aber im weiteren Verlauf, ich weiß nicht, wie es dir ging, hab mir kurz gedacht, ob das mal nicht zu früh gefallen ist. Weil im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs hat der VfB schon ein bisschen Probleme gekriegt.
Ja, hat er, aber er hat all das gezeigt, was es braucht, um mit diesen Problemen umzugehen. Also Laufverhalten, Gegenpressingverhalten, generell Zweikampfführung, der eine sichert den anderen. Da war einfach alles da, dass das nicht einfach wird. Und die Leipziger tatsächlich, also ich habe einen Trainereffekt gesehen, hatte ich ihnen ehrlich gesagt nicht zugetraut, weil ich die Truppe für achsenlos halte. Mir fehlen da Leute, die ganz klassisch vorne weggehen, Orban und Gulaschi hinten, die beiden Ungarn, das reicht nicht. Ja. Aber Du hast gesehen, dass Löw da eine gute Ansprache gefunden hat. Die haben schon versucht, das, was sie können, auf den Platz zu bringen, auch wenn beispielsweise Benny Šeško für mich, ich habe immer das Gefühl, weil wenn ich den Fußball spielen sehe, der hat die Handbremse angezogen. Weil man ja weiß, was da eigentlich geht, dass der ja deutlich mehr kann. Und der spielt manchmal so, als hätte er irgendwo, was weiß ich was. Also, ja. Und nichtsdestotrotz, um beim VfB zu bleiben. Also diese Tatsache, dass Leipzig so gedrückt hat, war, glaube ich, sogar eher gut. Hätte sich der Gegner nicht in diesem Maße gewehrt, und du hättest so ein Walk in the Park da hingelegt in den ersten 30 Minuten, dann wäre das, glaube ich, nicht gut gewesen. Und das war nicht der Fall und davon hat der VfB eher profitiert, denn nicht.
Ja, zu Šeško gebe ich dir recht, da hatte ich oft den Eindruck, ich saß ja da in der Verlängerung tatsächlich auf dieser Seite und hab mir ein paar Mal gedacht, wenn der den ersten Kontakt direkt macht.
Wie du
macht,
saßt.
Ne, ich saß, achso, ja. Ich stand, macht der Gewohnheit wahrscheinlich, ich als alter Mann. Ich stand, gut, danke für die Korrektur, und habe mir bei ihm oft gedacht, so, ja, wenn der den ersten Kontakt eigentlich nimmt, der kann es, der hat ja auch einen Schuss, aber hat er nicht gemacht. Du hast gemerkt, so das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stand ich dort und sah einen Mann im Kasten des VfB, der für mich der Man of the Match ist. Alexander Nübel, der ein paar Mal, vor allem gegen Openda, herausragend zur Stelle war. Und warum ist er für mich, also jeder kann sich jeden raussuchen bei dem Spiel gestern, für mich ist es Nübel, weil er dafür gesorgt hat, dass der VfB gestern das hatte, was er zuletzt in der Bundesliga nicht hatte, nämlich Spielglück auch. Zum einen herausragende Paraden, aber jedem war irgendwie klar, wenn hier vor der Pause, ne, so ein bisschen wie beim Bayern-Spiel, oder wenn da der Ausgleich fällt, dann kann das vielleicht auch kippen. Dann kann es in die andere Richtung gehen. Und Alex Nübel war der Mann, der den Vorsprung des VfB in die Pause befördert hat und dafür gesorgt hat, dass man da wieder in der Kabine sich neu sortieren konnte. Und wir haben es am, beziehungsweise wir müssen es gar nicht erzählen, wir können ihn ja mal hören, Sebastian Hoeneß. Der hat sich nämlich zu dem Spiel geäußert und auch unter anderem zu dem, was dann im zweiten Durchgang passiert ist. Lass uns mal reinhören.
Mein Kopf ist leer, deswegen werde ich wahrscheinlich die Spielzusammenfassung nicht mehr so richtig gut hinkriegen. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass der Andrzej ein Tor gemacht hat, das ich von ihm in der Form noch nicht gesehen habe. Das hat uns natürlich geholfen, das Stadion ist dann abgehoben. Und dann, glaube ich, hatten wir noch eine Situation und dann war eher Leipzig. Es hat genau das, was wir so ein bisschen erwartet haben. Sie haben umgestellt auf eine Viererkette, haben 4-2-2-2 gespielt, mit dem wir ja bis zur Halbzeit nicht so richtig zurechtkamen. Und das ist einfach auch ein System, das schwer zu bespielen ist, wenn es gut bespielt wird. Und da muss man einfach mal Leipzig nennen, dass sie, finde ich, heute schon eine sehr starke Partie auch gezeigt haben. Aber ich habe auch da schon, auch in der ersten Halbzeit, meine Jungs gesehen, wie sie extrem leidenschaftlich verteidigt haben, Schüsse geblockt haben, sich reingeworfen haben, Alex den einen oder anderen rausgenommen hat. Und ja, so gehen wir dann mit der Führung in die Halbzeitpause. Komm raus. Ähnliches Bild und trotzdem hatte ich das Gefühl, wir waren ein bisschen stabiler, kontrollierter gegen den Ball und machen dann durch ein ja, überragendes Zusammenspiel von Medo und Nick, machen wir das 2-0 und haben uns natürlich gewünscht, dass wir in der Lage sind, das mal länger zu halten als noch gegen Leverkusen, aber es waren wieder 5 Minuten, als es dann hinten bei uns ja geklingelt hat, natürlich auch da wieder, ähnlich wie gegen Leverkusen, über eine vermeidbare Situation. Und dann habe ich aber die Mannschaft gesehen, die sich ganz, ganz kurz geschüttelt hat und dann, denke ich, überragend damit umgegangen ist. Und das weiß nicht, ob sich das jeder vorstellen kann, wie schwierig das ist in so einer Situation, insbesondere mit dem Ding Leverkusen im Hinterkopf in so einem wichtigen Spiel. Und deswegen bin ich ja sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie damit umgegangen ist. Wir machen das 3-1, haben wir im Übrigen auch gegen Leverkusen gemacht. Nur diesmal haben wir es durchgezogen. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Berlin und darüber ja, freuen wir uns unglaublich. Da wird ein kleiner Traum wahr. Ja, überragend.
Ja, soweit Sebastian Hoeneß und ich, Philipp, teile
die Einschätzung des Trainers, ja, erster Durchgang, ein paar Phasen musste man überstehen, aber nach der Pause kam der VfB für mich stabil und gut raus, da hatte Leipzig erstmal nicht so viel.
Und auch das hat wieder viel mit Nübel zu tun. Der hat nicht nur in den ersten 45 Minuten ein Riesenspiel gemacht, sondern in den zweiten auch. Und freut mich besonders, weil er in den letzten Wochen halt oftmals auch zu Recht sich Kritik ausgesetzt sah. Ja, weil er selten Spiele drin hatte, wo er dir halt einen Punkt oder einen Sieg festhält. Ja, was ja Torhüter ausmacht. Also ein guter Torhüter, der zeichnet sich dadurch eben auch aus, dass er dir Punkte bringt, aktiv. Das war bei Nübel in den letzten Wochen, Monaten vielleicht nicht der Fall, vielleicht in Einzelbeispielen. Und gestern war es ganz klar, dieses Spiel, da hat er Höchstleistung gezeigt und er war damit nicht alleine, denn du kannst eigentlich die Mannschaft durchgehen, da war kaum einer dabei, der jetzt nicht an sein Top-Niveau herankam. Enzo vielleicht, war gestern auch wieder so ein bisschen seltsam über weite Strecken, fand ich jetzt, aber kann mich da auch täuschen. Der Rest hat ein sehr, sehr solides Fußballspiel hingelegt mit, wie gesagt, dem Fokus auf die einfachen, klaren Dinge, Abläufe, Struktur, ganz klassisch Fußball-Basis-Zeugs. Und das hat dann auch geholfen, dir Sicherheit zu geben. Logischerweise, wenn jeder merkt, pass mal auf, ich habe hier gerade zwar einen Ball verloren, einen Fehler gehabt, aber mein Kollege steht schon da und fängt ihn ab. Ja, denn das ist schon, das hilft einfach, ja. Und daraus erwächst was. Auch innerhalb von 90 Minuten kann daraus was erwachsen. Ja.
Exakt, das ist es, Philipp. Und das Beste daran ist, dass genau dieses Gefühl alle Spieler auf dem Platz und übrigens auch die Auswechselbank den Zuschauern 95 Minuten lang vermittelt haben. Genau das. Wir kämpfen einer für den anderen. Wir für euch, ihr für uns. Das war ja so ein bisschen das Motto auch auf Social Media beim VfB. Und oft ist ja das, was auf Social Media so transportiert wird, manchmal auch ein bisschen Schall und Rauch. Aber in dem Fall haben sie es wirklich mit Leben gefüllt. Und das ist das, was, glaube ich, jeden Einzelnen, der da im Stadion war, außer den 2600 oder was die dann noch in der Nacht mit dem Bus nach Leipzig zurückfahren müssen. Schöne Grüße. was jeden, glaube ich, ja, da einfach beseelt hat an diesem Abend. Und du hast es angesprochen, ich habe beispielsweise nach dem Frankfurt-Spiel das Zentrum des VfB kritisiert. Ich finde Stiller, Karasor sehr gut. Ein Mittelstädt, der, glaube ich, der sich das Herz aus dem Leib gespielt hat. Und wenn man hinterher gesehen hat, seine Tränen in den Augen, ob der Tatsache, dass er in seinem Wohnzimmer jetzt ein Pokalfinale spielen darf, brutal. Vorne wollte man, ich fand Leveling, hat sehr, sehr viele Akzente gesetzt, da immer wieder Nadelstiche gesetzt, auch gegen seinen Kontrahenten auf der anderen Seite, der da sein Startelfdebüt gefeiert hat bei Leipzig. Das war eine Position, wo die Erfahrung dann in dem Fall den Ausschlag gegeben hat. Aber genau das ist es. Du kannst dann eigentlich niemanden groß hervorheben und das sind dann eigentlich die besten Spiele, weil die garantieren dir meistens Erfolg. Und letzter Punkt zudem noch. Der VfB hatte halt auch die einfach mal das Glück auf seiner Seite, dass es insoweit das Pendel auf seine Seite ausschlägt. 5 gute Minuten zum Start, 1-0, Stiller. Dann spielt der VfB, konsolidiert sich im zweiten Durchgang und spielt auch da 5 gute Minuten und belohnt sich mit dem 2-0 durch Nick Woltemade. Das heißt, immer wenn der VfB wirklich kurz angezogen hat und auch mal ein bisschen höher attackiert hat, hohe Ballgewinne provoziert hat, hat sich das einfach ausgezahlt an dem Abend.
Das war ein, also das Tor, so das zweite, so wie es fällt in seiner ganzen, also vom Beginn an, und der Beginn ist der Leipziger Pass, der über die linke Seite quasi in die Pressingfalle da gespielt wird. Von da an bis zur Exekution von Woltemade, du kannst den Ball aus diesem Winkel durch diese Beine nur so ins Tor bringen. Du kannst alles, was er mit mehr Gewalt oder Spannstoß oder irgendwas versucht, der hätte nicht funktioniert. Der musste mit der Innenseite so schieben. Das geht gar nicht anders.
Ja? Nur dieser kleine Maulwurfshügel hätte das fast verhindert. Wenn der deswegen noch vorbeigeht, richtig, meine ich. Also.
Aber die ganze, auch Demirovic in der Situation, extra klasse. Ja, also die Simplizität, die da eigentlich dahinter steckt, das ist alles One-Touch, das ist ganz simpel, aber halt jede Aktion zur Perfektion ausgeführt und dann entsteht so ein Tor, das es dann ganz leicht aussehen lässt, was es aber nicht ist, ja. Das war schon ein sehr, sehr, sehr nettes Sahneschnittchen auf diesem Spiel.
Ja, und dann muss ich jetzt gucken natürlich, dass ich nicht das Wort Nebensitzer verwende, sondern meine Nebensteher habe ich, glaube ich, ein bisschen Also ich habe ein bisschen den Schock in seinen Augen gesehen, als ich kurz ausgetillt bin, als es 2-1 durch Šeško fiel. Weil ich, glaube ich, kurzzeitig gedacht habe, mach doch nicht den Scheiß, wie gegen Leverkusen schon wieder. 2-Tore-Führung rausgespielt und dann zu schnell den Anschlusstreffer zugelassen. Auch da eine unglückliche Situation. Karasor ein bisschen nicht optimal geklärt den Ball. Dann kommt da nochmal eine Bogenlampe rein. Šeško macht es gut, tunnelt Nübel, alles gut.
Solche Tore hat sich der VfB in der Saison schon zigfach gegönnt.
Ja.
Also Tore, die du eigentlich verteidigt hast, wo eigentlich, ja.
So, und dann habe ich kurz ein Ventil gesucht, das war dann mein Nebensteher in dem Moment, das schöne Chris, es tut mir leid. Ich
hatte noch ein Trommelfell.
Ja, ne? ich glaube ja. Er kam hinterher zu mir und hat sogar gesagt, darfst wiederkommen. War okay. aber auch da hielt sich die Drangperiode Leipzigs, wie ich finde, in Grenzen. Also ich glaube wirklich, die schwierigste Phase für den VfB war der erste Durchgang, bis in die Pause zu kommen. Danach war das okay und dann hilft auch mal wieder ein Standard. Dann hilft mal wieder ein Standard, wo einfach mal die Ecke gut getreten wird von Maxi Mittelstädt und dann Stocher und Torlinientechnik Ahoi, steht's 3-1 und das Stadion eskaliert.
Ja, und dann hast du, finde ich, auch vor dem Tor schon, aber dann ab danach hast du wirklich dann gesehen, okay, wenn es noch eines Beweises bedurfte, zumindest für mich, die Leipziger haben plötzlich angefangen, schlechte Entscheidungen zu treffen. Ja, Schuss, wo ein Pass angebracht wäre oder ein Haken, wo du einfach nur weiterleiten musst oder diese klassischen Kleinigkeiten. Da dann jeder versucht mit Gewalt, hätte mein Vater gesagt, mit Gewalt kann ich Geld machen, ja, aber so dieses erzwingen wollen, ja, und dadurch sind dann ganz viel falsche Entscheidungen einfach ihrerseits getroffen worden, hat dem VfB auch noch natürlich geholfen, das ganze Ding dann in die Overtime erst und dann nach Hause zu bringen. Und Svenja Blonsky hat da auch, finde ich, gestern all in all einen ordentlichen Job gemacht.
Absolut, ja, absolut.
Der kann solche Spiele schon, wenn er einen guten Tag hat, entsprechend.
Ich möchte fast sagen, dass ich glaube, nach dem Wolfsburg-Spiel Svenja Blonsky und Atakan Karasor so eine kleine Connection haben. Also zumindest meine ich das wahrgenommen zu haben, ja, immer mal wieder, wenn es an die Diskussion ging. Auch okay, dass er dann 10, 15 Sekunden vorher, glaube ich, abgepfiffen hat, weil er dann auch irgendwann gesagt hat, komm, lass die Leute feiern. 2 schießen die Leipziger hier auch nicht mehr. Ich bin dann schon mal nicht schuld, wenn das hier irgendwie in die Binsen geht.
Und dann brachen so gewissermaßen ein wenig die Dämme. Alles in allem ein sehr, sehr gelungener Abend mit vielen schönen kleinen Geschichten, die es dann zu einem großen Ganzen werden lassen. Und mir hat aber auch beispielsweise gefallen, auch wenn ich es erst heute Morgen dann jetzt wahrgenommen habe. Gestern Abend hatte ich mit diversen Hotelbuchungsseiten genügend zu tun, ja, als noch irgendwelche Artikel und sonst was lesen. Aber wie die Spieler dann gleich den Fokus gerichtet haben auf das, was wir nachher noch besprechen, wollte Made beispielsweise, der sagt, hey, ich mache mir jetzt hier heute Abend noch gepflegtes Hühnchen mit Reis und dann geht's in die Kiste, weil am Samstag Bochum ist wichtig. Und es ist tatsächlich so, dieses Spiel gestern Abend, dieses Ereignis gestern Abend kann, wenn wir in der Nachbetrachtung dieser Saison, wenn wir da in 5, 6, 10 Jahren draufblicken, nochmal eine ganz andere Signalwirkung entfalten, von der wir jetzt noch höchstens ahnen, dass es die geben könnte, weil wenn die jetzt in diesen Lauf kommen, der sich ja die ganze Zeit schon andeutet, aber immer wieder unterbrochen wird durch irgendeinen individuellen Fehler oder was weiß ich was, Ergebnis passt nicht, ist ja seit Wochen so, dass die Spiele teilweise schon sehr, sehr gut sind, aber Leistungskonstanz fehlt oder dann das Ergebnis fehlt oder eben, dass so einer wie Alta Kiel meint, er müsste hier einen F-Jugend-Move mit sich machen lassen. Passt, kann alles, ist alles okay, ist alles vorbei. Aber jetzt, wenn du das mitnimmst in diese 8 Spiele, angesichts des Restprogramms, guck dir das Restprogramm der Konkurrenz an, schau dir, was du noch spielen musst, dann würde ich mich nicht wundern, wenn da nachher doch noch ein bisschen Engtanz mit den internationalen Plätzen stattfindet, ja, auf Stuttgarter Seite, weil du musst einfach nur das, was du kannst, du hast es gestern Abend wieder bewiesen, du kannst das, du kannst dieses Spiel auf sehr, sehr hohem Niveau ausführen. Wenn du das hinkriegst jetzt für die nächsten Spiele, die da noch anstehen und deine Ergebnisse holst, dann geht da noch was.
Ja, definitiv. Und wir haben ja in der Vorschau auf das Spiel kurz 2007 angesprochen, als der VfB nach seinem gewonnenen Halbfinale eine Serie gestartet hat, 7 Spiele in der Bundesliga gewonnen hat und so zum Titel dann kam in der Liga. Ob das jetzt so kommt, wissen wir nicht. Aber Fakt ist, dieses Spiel ist für mich, das Pokalspiel jetzt gegen Leipzig ist für mich so ein bisschen die Reinkarnation des VfB nach dem Paris-Ding. Ich hab das Gefühl, gestern Abend direkt schon gehabt, der VfB ist wieder da. Er war zwar jetzt auch nie richtig weg, aber du hast schon gemerkt, dass nach dem Paris-Spiel so eine Schwermut irgendwie hing und so ein bisschen eine Lethargie und ein bisschen, wie du gesagt hast, auch das Spielglück hat gefehlt und immer irgendwie ein Bock und immer so, dass es gerade nicht gereicht hat. Gestern war es so, dass viele Statistiken gegen den VfB Stuttgart gesprochen haben. Und der hat's gezogen. Das heißt, der VfB hat auch zum ersten Mal einfach durch Willen und durch das Timing auch zum richtigen Zeitpunkt für die richtigen Nadelstiche zu sorgen, das Spiel gewonnen. Und das kann sozusagen wieder den Schwung in die andere Richtung drehen. Dass du sagst, nachdem du jetzt nach dem Paris-Spiel so einen Downer hattest, der dich für ein paar Wochen ein bisschen hat schwermütig werden lassen, kannst du jetzt natürlich, stehen dir alle Türen offen. Du weißt, du hast jetzt noch die Bundesligaspiele, du weißt, am Ende des Horizonts steht der 24. Mai. Und das ändert sehr viel. Wie wir im Vorhinein besprochen haben, dieses Spiel kann tatsächlich alles ändern und ich bin der Überzeugung, dass es das tun wird. Gestern übrigens dann auch noch die Szene, die du angesprochen hast nach dem Spiel. Natürlich bockstark, wie Sebastian Hoeneß Katrin Müller-Hohenstein stehen lässt, aber auch da sehr freundlich und sehr sympathisch sagt, ist das okay, wenn ich da, ich muss auf dieses Bild, ja. Ganz stark und diese Symbiose, die ich da im Stadion erlebt habe, vielleicht Philipp, um dann einfach nochmal dann doch ganz kurz nach Berlin zu schauen, auch wenn es natürlich noch weit weg ist. Das wird groß. Das ist eine Einheit gewesen in Weiß und Rot am Mittwochabend.
Übrigens die klassische Szene, wo man sich Trainer gern mal Muskelfaserriss zuziehen und solche Geschichten.
Aber auch das.
Soweit ich weiß, ist nichts passiert. Also ich habe noch nichts gehört bis jetzt gerade kurz vor Aufnahme, dass es da Spätfolgen gibt von diesem Sprint.
Das ist wirklich Wahnsinn. Und ja, es stellen sich natürlich viele Fragen. 24. Mai, Berlin. Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart. Wie ist das mit den Tickets? Wie ist das mit den für die Fans? Wie stellt sich das alles dar? Wir haben erste Texte für euch. Unsere Kollegen waren da sehr, sehr fleißig. Das packen wir euch alles in die Shownotes, was wir dazu haben. Wir können euch natürlich an der Stelle sagen, dass am Freitag schon alle sehr, sehr viel mehr wissen. Beispielsweise in welcher Kurve die VfB-Fans stehen, welche Kabine man hat und so weiter und so fort, wo die Fantreffs dann sein werden. Aber für den Moment packen wir euch alles, was wir wissen oder was sich ankündigt, in die Shownotes. Das könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Auch was bei mir hier an meinem Handy schon abgeht, ist natürlich Wahnsinn. Die Leute sind total gehypt. Und wir haben ja auch schon im Vorfeld, Philipp, ein paar Mal drüber gesprochen. Ich für meinen Teil war 2007 und 2013 im Berliner Olympiastadion. Das hat zweimal nicht gereicht. Ich will dieses Ding jetzt holen und ich glaube, dir geht's nicht anders.
So ist es. Da gibt's jetzt keine Gefangenen mehr. Ja, da werden einfach keine mehr gemacht. Und ich habe das Glück tatsächlich, dass ich zum vierten Mal so ein Spiel miterleben kann. Ja, also bewusst miterleben kann. Pokalfinale, das 97, 2007, 2013, 2025. Und diesmal wird's kleppern, sage ich dir. Diesmal werden wir diese Schüssel da wieder in der Hand haben oder diesen Pott. Und dann bin ich mal gespannt, ob auf dem Schlossplatz wieder Haare erst gefärbt und dann rasiert werden, wie es 97 der Fall war mit Jogi Löw. Der war gestern übrigens auch da, sowohl im Gazi-Stadion als auch dann später im Neckarstadion unten. Und
Jürgen Klopp und Mario Gomez waren übrigens auch da, Zwinker-Smiley.
Richtig, ja, schöne Grüße. Und jetzt habe ich den Faden verloren, Christian.
Entschuldigung, Finale. Wir wollten dahin, dass wir das Finale gewinnen wollen.
Ja, genau, richtig. Das werden wir tun. Und trotzdem, und das möchte ich bitte auch betonen mit Ausrufezeichen, trotz der Gemengelage, die existiert, dass der VfB zum zweiten Mal in seiner Geschichte gegen den Drittligisten ein Finale bestreiten wird, unterschätzt sie nicht.
Niemals.
Niemals. Das, was Arminia Bielefeld bisher geleistet hat und was sich dann kumulierte noch in dieser Leistung. Für mich die zweite Halbzeit gegen Bayer Leverkusen, das ist Erstligareif gewesen, so. Der Fußball, den die da gespielt haben, die Art und Weise, die Attitüde, so wie die aufgetreten sind. Wenn du die nicht ernst nimmst, dann guckst du nachher ganz schön dämlich aus der Wäsche, sag ich dir.
Ich weiß nicht, Philipp, wann ich das letzte Mal gesehen habe, dass Bayer Leverkusen bei einem Ein-Tore-Rückstand im zweiten Durchgang so vom gegnerischen Tor ferngehalten wird.
Die waren chancenlos.
Die Art und Weise, wie Arminia Bielefeld das verteidigt hat, war grandios, weil sie sich nicht nur hinten reingestellt haben und wie das Kaninchen vor der Schlange gewartet hat. Da waren immer zwei Leute an der Mittellinie, die auf den Konter gelauert haben. Da wurde immer mal wieder früh draufgegangen. Da wurde einfach mal der Ball auch ins Seitenaus gewämst, wenn es nötig war. Geil.
Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass Fabi schon gekocht hat und also Wohlgemut und den Sportskameraden Wörl schon längst unter Vertrag genommen hat, weil der Typ, Alter,
ja,
der wird in der nächsten Saison ganz sicherlich mehr in der dritten Liga spielen.
Garantiert nicht. Natürlich hat die Arminia auch durch den Faktor Alm all das geschafft. Ja. Natürlich ist das ein Unterschied, wenn du auf neutralem Platz im Berliner Olympiastadion spielst, aber also ich habe fast alle dieser Arminia-Spiele im Pokal gesehen und was du um jeden Preis vermeiden musst, ist dann in Rückstand zu geraten. Weil wenn du siehst, wie diese Mannschaft bei einer Führung selbst gegen Bayer Leverkusen ohne große Mühe das Ding wegverteidigt, ich möchte da nicht hinten liegen, ehrlich gesagt. Dann wird's ungemütlich.
Wir werden noch in aller Ausführlichkeit über dieses Spiel sprechen. Wir werden euch wahrscheinlich auch ein, zwei Podcast-Folgen rund dieses Spiel präsentieren können, möglicherweise. Jetzt gehen wir in die Werbung und dann kümmern wir uns mal um das andere Spiel, das gestern in diesem Super Mittwoch in Stuttgart auch noch stattgefunden hat.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Na klar, ist man kurz enttäuscht nach dem Spiel, aber unterm Strich bleibt ein wahnsinniger Stolz und eine Freude über das, was wir die ganze Europareise quasi abgeliefert haben und insbesondere aber auch in dem Spiel heute. Also wenn man dann die zweite Halbzeit sieht, da ist es bitter, das 2-1 nicht selber zu machen und es da hinten zu kriegen und trotzdem ist man halt ein Anrennen und das macht Stolz. Es war einfach eine Top-Leistung in diesem Spiel, genauso wie in den anderen Youth-League-Spielen und deswegen bin ich da als Trainer irgendwie schon glücklich, was ich da gesehen habe, aber dass es natürlich nicht immer in unsere Richtung kippen kann, tut weh. Ist aber leider der Sport und ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Philipp, 1-2 gegen den FC Barcelona. Die U19 ist in der Youth League im Viertelfinale ausgeschieden, hat es nicht ins Final Four nach New York geschafft. Wir waren auch da beide natürlich vor Ort. Ich finde erstens, und das haben wir gerade auch vom Trainer Nico Willig gehört, diese Mannschaft und der ganze Staff können unfassbar stolz sein auf das, was sie in dieser Youth League-Saison geleistet haben. Ja, und Punkt 2, ich finde, gestern hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die cleverere.
Auch das ist richtig. Ja, zeigen beispielsweise auch die Zahlen. Der VfB war statistisch gesehen auch die bessere Mannschaft. Aber der Stolz überwiegt, der darf das auch. Auch wenn es selbst mich echt emotional gepackt hat, ich habe, glaube ich, das 90+3, das ich auf dem Rasen vom Gazi-Stadion aufnehmen durfte, das ihr auf unserem YouTube-Kanal findet, ist, glaube ich, eines der schlechtesten, das ich je aufgenommen habe, weil ich einfach noch nicht die Fäden zusammen hatte. Wenn du solche Videos oder solche Aufsager da produzierst, musst du ja relativ schnell in kurzer Zeit versuchen, dir klare Punkte rauszuarbeiten und die mit dem roten Faden verbinden und es dann runtersprechen. Und ich hatte da gestern echt Probleme damit, weil ich schon auch selbst gehadert habe mit dieser riesigen Chance, die da lag. Du hattest die. Tobi Rathgeb, der Co-Trainer, kam nachher noch im Kabinengang auf mich zu und sind abgeklatscht und gesagt, wir hatten die an den Eiern, Mann. Ja, und deswegen ärgert es einen natürlich ein Stück weit so sehr, zumal dann auch sag ich mal, die beiden Treffer nicht unbedingt gänzlich selbst herausgearbeitet wurden. Ja, Flo Hellstein, der hat so einen Patzer hast du als Torwart alle 15 Jahre einmal drin gefühlt. Ja, ausgerechnet in dem Spiel, das ist natürlich, also Kacktor Deluxe eigentlich, wenn man so möchte. Ja.
Und ausgerechnet in dem Spiel, wo er Minuten zuvor zweimal herausragend pariert. Ja. Ne?
Genau, und danach auch nochmal. Der hat ja mehrfach in dem Spiel unter Beweis gestellt, was für ein herausragender Keeper er ist und noch werden kann, weil da geht ja noch der 17. Ja, aber das darf das Ganze nicht schmälern, in keinster Weise, ja, weil allein die Tatsache, dass du dich als VfB Stuttgart Ausbildungsakademie NLZ unter die Top 8 Europas gespielt hast und das nicht irgendwie, dass sie dahin gemogelt, sondern du hast Spiele dominiert. Du hast Akademien, von denen man sagt, sie gehören zum Besten, was es auf der Welt gibt, die hast du dominiert. So. Und wenn man vielleicht noch einen Schritt weiter denkt, ja, die haben dermaßen Blut geleckt da unten. Und was die Jungs von Nico Willig jetzt geschafft haben, ist halt einfach auch mal eine Türe zu öffnen, eine Türe aufzustoßen in eine neue Dimension. Das heißt, alles, was danach kommt, ja, wird zum einen natürlich ein Stück weit vielleicht daran gemessen, aber hat er da auch einfach ganz andere Möglichkeiten, weil sie gesehen hat, wo die Grenze eigentlich ist. Die Grenze ist eigentlich Top 4 Europa. Da kannst du hinkommen. Ja? Und das macht ja was mit dir als Talent, als Spieler, der ausgebildet wird, aber auch mit allen Ausbildern und damit mit der Akademie an sich. Und das ist das, was du da mitnehmen musst von diesem Mittwochmittag in Stuttgart. Die Atmosphäre super, der Rahmen super, 9.500 Leute, richtig Stimmung da gewesen. Es war ein wunderbares Beispiel, wie man so einen Rahmen gibt für so ein Spiel.
Das wollte ich gerade sagen, Philipp. Das ist für mich vielleicht fast sogar der schönste Punkt an der ganzen Geschichte. Wir haben die U19 durch die gesamte Youth League-Saison sehr intensiv begleitet, weil wir natürlich auch immer vor Ort waren. Wir haben uns das jedes Mal reingezogen. Es hat jedes Mal großen Spaß gemacht. Egal, ob auch in Turin oder Belgrad oder wo auch immer, du in Lissabon. Und dann jetzt dieses Heimspiel und natürlich war das bei den Heimspielen in der Ligaphase natürlich schwierig, wenn du dann unter der Woche 14 Uhr die Jungs haben jetzt am Mittwoch das endlich bekommen, was sie sich verdient haben durch all die Leistung davor, dass sich, glaube ich, etliche Menschen zumindest mal einen halben Tag Urlaub genommen haben, dass viele Kinder da waren, Schulklassen, Fußballschulen, dass jeder jetzt auch weiß, der es wirklich mit dem VfB hält, dass was da im NLZ, in der Jugendakademie gearbeitet wird und was da geleistet wird. Das ist für mich der größte Erfolg, dass jetzt, glaube ich, auch die VfB-Fanmasse zu schätzen gelernt hat, was da passiert und wie viel Herzblut da in dieser Akademie steckt. Und das fand ich hatte Gänsehaut, als ich gestern im Stadion stand, das war echt schön.
Genau, und ich hoffe, also wie gesagt, das folgen darauf Dinge, beispielsweise wenn du Doppler machen kannst, einen Bundesligaspieltag, dass da einfach mehr los ist, ja, dass mehr Menschen zu diesen Spielen gehen, und einfach auch, ja, dann vermehrt das Auge drauf werfen, was da halt passiert unterhalb dieser Profimannschaft, denn es sind schöne und tolle Dinge, die da passieren, ja, und man sieht einfach auch ganz früh schon Jungs, die dann später vielleicht tatsächlich Weltstars werden. Ja, ich weiß noch, wie ich das erste Mal Timo Werner spielen habe sehen in der VfB-Jugend. Da war der 14, glaube ich, hat in der U17 gespielt, hat einfach alles rasiert, was ihm in den Weg gekommen ist. Ja, ich habe dann ein, zwei Jahre später, ich war der erste Journalist, der mit ihm ein Interview machen durfte überhaupt. Ja, damals noch selbstständig gewesen, ein eigenes kleines Fußballportal betrieben mit zwei Partnern und da. Ich habe das Bild sogar, glaube ich, noch irgendwo, ja. Und da war der noch so dermaßen grün hinter den Ohren, ja. Und anderthalb, zwei Jahre später hat er Alex Zorniger, der in unserem YouTube-Livestream vor dem Spiel jetzt am Dienstagabend zu Gast war, telefonisch Küsschen zugeworfen. Ja? Ja. Also das ist einfach toll, diese Frühphase der Entwicklung sehen und mit begleiten zu dürfen. Jo Kimmich, weiß ich noch, der wurde MVP im Glaspalast, habe ich auch da mit ihm direkt danach gesprochen und anderthalb Jahre später ist er Leipzig Bundesligaspieler und wechselt zu den Bayern. So, ja.
Also und heute Kapitän der Nationalmannschaft.
So ist es, genau. Und diese Wege, die kommen dir da immer wieder unter. Und das auch, ja, auch wenn es nicht und in letzter Zeit vielleicht zu wenig Jungs aus dieser Akademie zu den VfBs zu Profis schaffen, das hat Daniel Teufel auch gut gesagt, die bilden ja in allererster Linie Fußballer aus, Sportler, aber sie bilden auch Menschen aus. Und es geht halt nicht nur darum, dass man allen die Möglichkeit schafft, von Profifußball leben zu können. Das bedeutet auch dritte Liga lässt das beispielsweise zu, ja. Und von so einem ganzen Jahrgang, der da rauskommt mit seinen 12, 15, 16 Jungs, da werden es nicht alle Nationalmannschaftskapitän. Das wird nicht passieren, ja. Aber viele die können halt danach trotzdem ihr Leben bestreiten von ihrem Hobby Fußball. Und das Rüstzeug dafür, das geben ihnen die Leute, die da unten arbeiten.
So ist es. Besser kann man das nicht zusammenfassen, finde ich. Viele fragen sich natürlich, wie ist es jetzt mit der Youth League, wie geht's weiter? Das wissen wir jetzt noch nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich die VfB U19 erneut für die Youth League in der kommenden Saison qualifizieren kann. Der eine Weg ist, der VfB macht in der Bundesliga das, was er 2007 nach dem gewonnenen Halbfinale gemacht hat, nämlich marschiert durch und wird doch noch irgendwie Vierter. Dann wäre natürlich auch die U19 wieder dabei, genauso wie in der vergangenen Saison sich dann für diese Saison qualifiziert hat. Oder die U19 selbst nimmt die Dinge in ihre Hand und wird deutscher Meister. Dann könnte man über den Meisterweg in diese Runde.
Genau, auch da wird sich unsere Berichterstattung in den nächsten Tagen und Wochen dann drauf fokussieren. Es stehen jetzt entsprechende Spiele noch an. Gegen Hertha jetzt am Wochenende, glaube ich, gleich. Dann Wolfsburg-Düsseldorf, meine ich, haben sie noch. Und dann hat man sich im Normalfall für ein Final 8 qualifiziert. Also das ist dann wie so ein Viertelfinale. Aber es ist, und dann wird aus diesen 8 Mannschaften in K.O.-Spielen der Meister ermittelt.
Oh, in K.O.-Spielen. Ich glaube, das könnte Herr Willig gefallen.
Es könnte Herr Willig gefallen. Also ich, hoffentlich bin ich jetzt da auch nicht falsch abgebogen. Ich meine, es sind K.O.-Spiele, ja. Also du kriegst dann halt je nach Koeffizient oder Platzierung für diese Top 8 kriegst du halt einen Gegner. Also ein Spiel gegen 8, 2 gegen 7 und so weiter.
Wie in den Playoffs in der NBA oder
so. Genau, sowas. Und dann musst du halt da noch 2, 3 Spielchen gewinnen. Und dann hast du einen Titel. Und wenn du einen Titel hast, kannst du über den Meisterweg nächste Saison wieder Youth League spielen. Dann nicht mehr diese Generation, sondern die nächste. Aber ja, geht.
Dann haben die anderen Mannschaften am vergangenen Wochenende auch ihre Spiele absolviert. Einige hatten wir in der vergangenen Folge drin, einige nicht. Es gab für die U17 eine knappe Niederlage. Die VfB Frauen haben 4-0 gewonnen, sind weiterhin on the way in die zweite Liga. Weiter 3 Punkte Vorsprung auf TSG Hoffenheim 2 und viele, viele Tore. Auch da sieht das sehr, sehr gut aus. Und Philipp, es sieht jetzt auch wieder gut aus beim VfB 2 in der dritten Liga. Du warst am Sonntagabend noch in Groß-Asbach und was für ein wichtiger Sieg war das bitte? 2-1 gegen Sandhausen.
Das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Der vierte in den letzten 6 Spielen. Das ist mal nicht so schlecht, wenn du im Abstiegskampf steckst, so eine Bilanz aufweisen kannst. Die Mannschaft hat, sie funktioniert gerade, die haben komplett ihren Hebel, ihren Schalter gefunden. Ist eine Einheit auf dem Platz. Die ersten 60 Minuten waren unterirdisch. Also das konntest du nicht angucken. Also Abstiegskampffußball einfach. Sandhausen ist ja auch, glaube ich, Vorletzter oder so. Ja, dementsprechend ging es dazu. Also
es waren Tabellennachbarn, ja.
Ereignisarm, sage ich es mal höflich ausgedrückt. Ja, hat sich das da dargestellt. Und dann.
Das sind übrigens die Spiele, wo du dann, wenn du die Spielzusammenfassung für YouTube oder das Fernsehen machen musst, irgendwie so eine Zweikampfmatte zeigst, wo du dann 3, 4, 5 Zweikämpfe zeigst, weil du keine Torszenen zu bieten
hast.
Ja.
Ich habe dann auch, also ich habe dann den Spielbericht dazu geschrieben, auch vor Ort, da war der erste Halbzeit war einfach mit einem Satz beschrieben und damit hat sich's ja. Und dann wurde es besser. Insbesondere aber, weil Sandhausen plötzlich die Entscheidung gefasst hat, wir nehmen hier auch teil, ja, an diesem Fußballspiel. Und die sind dann auch in Führung gegangen, zu Recht in Führung gegangen. Ein Tor, das man auch nicht unbedingt kriegen muss, aber auch da, man hat fast, ich habe das dann lustigerweise, ich habe mich am Montag dann mit Laurin Ulrich getroffen. Die Geschichte lest er bald, die müsste wahrscheinlich morgen oder am Samstag erscheinen. In dem habe ich auch darüber gehabt. Man hatte den Eindruck, dass die das Tor gebraucht haben. Ja, um jetzt so, okay, jetzt aber, jetzt Schalter umlegen, jetzt ziehen wir das. Und dann machen sie 2 blitzsaubere Tore. Ja, bei beiden Toren, Laurin Ulrich, wieder mal seine Finger drin, sozusagen Füße natürlich in dem
also,
Fall.
Das ist stark wirklich, was er da, also das sieht man. Man hat bei ihm den Eindruck, er ist so ein, wie sagt man, Raumdeuter ist, glaube ich, so ein Wort. Ne? Er weiß direkt, wo er hinzugehen hat und wo er seinen Mitspieler anzutreffen.
So ist es. Den einen legt er auf Sanko, das Siegtor legt er direkt auf und ein zwischenzeitlicher 1:1 macht er den Pre-Assist. Genauso wie die vor der Länderspielpause in Saarbrücken hat er auch einen Pre-Assist und einen Assist. Die tauchen leider, diese Pre-Assists, in keiner Statistik auf, aber sind halt schon auch wichtig, haben wir schon oft drüber gesprochen. In der Statistik steht aber 10 Einsätze in 13 möglichen Spielen, seit er wieder da ist aus Ulm. 2 Tore, 5 Vorlagen. Das ist sehr, sehr gut. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, warum es jetzt plötzlich so läuft, was denn da die Faktoren sind, wie er sich fühlt, was er vom Trainer hält, was er anders gemacht hat als in Ulm, beziehungsweise vor der Zeit, wo er dann zu den Spatzen ging. Und da ist einiges passiert bei ihm persönlich. Das, wie gesagt, habe ich aufgeschrieben. Sehr netter Termin gewesen. Lest ihr bald mit dem Mein VfB Plus Abo bei uns auf den Seiten.
Und du hast es angesprochen, im direkten Duell da gewonnen. VfB zum ersten Mal in dieser Drittligasaison 2 Siege direkt aufeinander. Auch das natürlich wichtig, genau.
Und zum ersten Mal seit Wochen überm Strich.
Überm Strich.
Ja. Also auch am Ende des Spieltags, wir waren schon zwischenzeitlich mal immer wieder drüber, ist dann durch die Ergebnisse auf anderen Plätzen runtergerutscht, aber diesmal eben nicht.
Genau, und in direkten Duellen 2 Mannschaften hinter dir gelassen, mit Hannover 2 und jetzt eben mit Sandhausen, wo du dir den kleinen Puffer geschaffen hast.
Ja.
Sind natürlich auch noch da noch viele Spiele und auch da wird es noch heiß hergehen, auch weil natürlich viele Traditionsvereine da in der Ecke tabellarisch sind.
Das war ein Big Point, ganz klarer Big Point. Und so weitermachen jetzt, dann bin ich guter Dinge, dass wir auch nächstes Jahr Drittliga-Fußball in der Andrea-Berg-Arena in Groß-Asbach sehen werden.
Ob wir in der nächsten Bundesliga-Saison noch Fußball an der Kastropper Straße sehen werden, weiß ich nicht. aber fest steht, dass zumindest mal am kommenden Samstag, 15:30 Uhr, der VfB Stuttgart dort gastiert beim VfL Bochum. Und Philipp,
ich möchte festhalten, bevor wir in die Tiefe gehen, Christian. Gerne. Ich würde mich sehr freuen, wenn der VfL Bochum nächste Saison noch Bundesliga spielen würde. Ja.
Unterschreibe ich komplett. Ich bin ja generell Ich bin, sagen wir es so, im Gegensatz zu dir bin ich ja jetzt nicht der allergrößte Freund des NRW-Fußball, alles was da so im Pott ist. Ja. Aber Bochum mag ich, weil einfach dieses Stadion, die Kastropper Straße, Herbert Grönemeyer, all das ist für mich, das ist authentisch dort für mich. Und vieles, was da bei anderen Vereinen, vielleicht können wir noch über Essen reden, früher Wattenscheid, du warst, aber so Dortmund, Schalke, ehrlich gesagt, wenn die da gegeneinander spielen, ist mir eigentlich völlig egal, die einen sind gelb, die anderen sind blau. Aber Bochum finde ich cool, deswegen würde ich mich auch freuen, wenn sie drin sind.
Ja, also Bochum, Essen, Wattenscheid, Oberhausen, Wuppertal, ich habe da alles schon.
Ja, ich weiß.
Bin auch ein großer Connoisseur der Regionalliga West, also wenn sich das irgendwie verbinden lässt, dann sofort. Ja, ich mag das Ruhrgebiet, ich mag seine Menschen, seine Bewohner, ganz, ganz toller Menschenschlag. Ehrlich, rotzig, auf die Fresse, direkt. Ja, so muss das sein. So, das kann ich sehr viel mit anfangen. Ja, und dann, wie gesagt, diese Clubs, die halt alle so ein bisschen ihren Charme haben. Manche haben auch schon ganz gehörig Patina und die blättert auch schon. Aber das gehört alles dazu. Also wenn du einmal das Stadion am Zoo, Wuppertal beispielsweise, wenn das nicht gefällt, wenn da das Herz nicht aufgeht und dir dann vorstellst, dass da halt mal 40.000 Leute drin standen und keine 3,5 mehr wie jetzt. Ja, das pff, Wahnsinn. Aber
also gut, Herr Mayer,
wir schweifen ab. Wir wollen über Bochum sprechen.
Ich wollte nur sagen, vielleicht machen wir doch mal einen Ausflug irgendwie.
Ja, nimm's nicht also mit in die. Ich bin jederzeit und gern dein Führer. Hab natürlich da aber auch einige Bekannte, die das noch viel besser können als ich. Und dann machen wir da eine schöne Hoppertour da oben.
Alles klar, gut. Weil vielleicht komme ich ja dann auch zurück als Fan des Ruhrpotts. Ja. Ich bin ja gerne offen für solche Dinge. Also VfL Bochum gegen den VfB und ich glaube, die große Frage aus VfB-Sicht, Philipp. Wie schafft man es, den Schalter umzulegen? Oder ist es überhaupt gar kein Thema, weil die Mannschaft jetzt so angefixt ist von dem, was am Mittwochabend passiert ist, dass es alles sowieso flutscht? Wie siehst du es?
Also prinzipiell halte ich es für überhaupt nicht schwierig, weil es keinen Schalter umzulegen gibt. Du hast den ja jetzt umgelegt. Der ist da. Der ist auf der richtigen Position. Da muss man nichts mehr umlegen. Ja? Du musst gucken, dass er da bleibt. Und das ist schon eine Aufgabe. Ich mache mir aber deswegen keine Sorgen. Ich habe es ja vorhin eingangs schon erwähnt, weil die entsprechenden die entsprechende Fokussierung wahrzunehmen war bei der Truppe. Ja. Und dann wirst du dort ja auch von einem entsprechenden Umfeld und Setting gleich empfangen. Du kennst das Stadion, du weißt, was da los ist, du weißt, wie die Leute drauf sind, dann kommt der Grönemeyer eingespielt. Da hast du sofort wieder Hühnerpelle und Alarm, Alarm, Alarm. Also wenn du das willst ja haben, das ist ja das, warum du diesen Sport ausübst auf diesem Niveau, weil du genau solche Aufgaben, solche Herausforderungen, die möchtest du. Und insofern glaube ich nicht, dass es allzu schwierig ist für die Mannschaft. Schwieriger ist dann schon, aber sich trotz der, sag ich mal, klar festzustellenden Rollenverteilung im Vorfeld durchzusetzen. Denn die Bochumer, die haben in den letzten Wochen unter Beweis gestellt, dass sie weder tot sind noch gewillt, hier kampflos klein beizugeben. Ja? Und mit Dieter Hecking vorne dran, der seinen gefühlt 48. Frühling hat oder so, ja, der Hast du dieses diesen Ausschnitt gesehen, mit was er von KI hält? Also ich brauche keine KI, ich habe DI. Was für DI? Dieters Intelligenz.
Dieter Hecking ist auch so einer, mit dem ich gerne mal an der Pilzbar mich mal unterhalten würde.
Ja. Ja. Und ich glaube auch, dass es auch mal irgendwann jetzt Zeit ist für einen eigenen Insta-Account für Dieter Heckings Augenbrauen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja.
Fakt ist aber, dass natürlich, wenn du möchtest, dieses Spiel gerade gegen den VfL Bochum auch schon so ein Stück weit eine kleine Generalprobe auch fürs Pokalspiel ist, weil alles, was dich da erwartet, ist auch genau das, was Arminia Bielefeld beispielsweise gegen Leverkusen ausgezeichnet hat. Ja, ne?
Genau.
Und auf diese Art und Weise hat es der VfL Bochum auch geschafft, die waren ja weg, die hatten ja irgendwann am Anfang 2 Punkte und einen Wahnsinnsrückstand auf den 16. überhaupt. Jetzt sind sie gerade auf dem 16. Von Heidenheim sind sie überholt worden, weil die in der vergangenen Woche gewonnen haben. Aber jedenfalls sind sie voll im Spiel um den Klassenverbleib. Und sie haben gerade zu Hause zuletzt sehr, sehr viele geärgert. Da haben sie zuletzt unglücklich gegen Eintracht Frankfurt mal verloren, aber sie machen wieder das, was man machen muss, wenn man um die Klasse kämpft, das ist zu Hause die Punkte zu holen und da alles rauszuhauen. Insoweit der VfB, muss man natürlich auch erwähnen, auch mit Sebastian Hoeneß in der vergangenen Saison auch schon bitter erlebt, wie es da laufen kann. Da hat man nach dieser langen Zaunfahrengeschichte verspätet angepfiffen, dann 1-0 verloren. Also ich glaube, auch Sebastian Hoeneß hat mit dem VfL Bochum auswärts so noch eine kleine Rechnung.
Da ist definitiv eine Rechnung offen. Wir hoffen mal, dass diese Nummer nicht noch schon wieder eine Rolle spielt. Die Frankfurter haben sie jetzt eigentlich schon abgeräumt für die Saison, vor 2 Wochen.
Von das wäre schon aber witzig.
Stadiontor, dies, das, Ananas und so weiter. Ja. Wenn man es aufs rein Sportliche runterbricht, hast du das sehr gut zusammengefasst, da kann ich gar nichts mehr anfügen, weil darauf wird es ankommen. Ja, und ist ein ganz guter Prüfstein auch für die Aufgaben, die danach noch kommen und für die in Berlin auf dich wartet. Und ich freue mich ehrlich gesagt auf das Spiel, weil es ist eng, atmosphärisch, kleiner Platz, da geht's zur Sache, da qualmt einfach sofort der Rasen und die Schuhe, das wird geil, ja. Also ich bin mit dem Kollegen David Scheu für euch vor Ort. Wir fahren hoch am Samstagmorgen, Sektion Bordbistro und so weiter. Und dann hoffentlich bringen wir auch was mit für euch, ja, in Form von 3 Punkten und guten Geschichten, die wir dann aufschreiben, logischerweise.
Wer ist denn, Philipp, dein Spieler, auf den es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt bei den Bochumern? Ich glaube, da gibt's auch schon den einen oder anderen, der da ein bisschen Akzente setzen konnte in der vergangenen Woche.
Das ist so. Die Bochumer haben ja eine schöne Geschichte mit, sag ich mal, eher exaltiert veranlagten Stürmern. Wenn ich da beispielsweise an Peter Köste denke, den einzigen Harley-Davidson-Motorrocker, der Bundesliga gespielt hat, mit seiner komischen Frisur. Und
das Panini-Bild, das man gerne doppelt und dreifach haben wollte, ohne es tauschen zu wollen.
So, oder, ich meine, gut, war kein Stürmer, aber Darius Wosch, die Zaubermaus, ja, das ist natürlich auch ein herausragender Offensivspieler gewesen.
Ich war immer ein Riesenfan von Marcel Maltritz.
Ja. Mhm. Sie hatten eben auch schon mal Theofanis Gekas. Fanis Gekas, griechischer Stürmer, so breit wie hoch, so klein und kompakt, dass er vielen einfach zwischen den Hosenträgern durch entwischen konnte. Sehr viele Tore gemacht und ein eigenes Lied bekommen, oder beziehungsweise nicht ein eigenes Lied, das Lied existierte schon. Und man hat halt immer bei seinen Treffern so einen Sirtaki-Sound da eingespielt, dieses berühmte griechische Lied. Und das wird jetzt wieder gespielt. Und zwar für meinen Player to watch, für meinen Spieler, den man im Auge behalten muss, das ist der Georgios Masuras, ja. Ebenfalls Stürmer. Einer derer, die Bochumer da hingebracht haben, wo sie jetzt sind, nämlich auf den 16. Platz oder in, sag ich mal, wieder Distanz zum Nicht-Abstiegsrängen, ja, der nicht mehr da war am Anfang, weil, wie du beschrieben hast, die keine Punkte geholt haben. Und Masuras ist nicht ganz so wie Gekas, aber auch so ein bisschen so, weißt, zwischen den Linien, schwer zu greifen, taucht mal völlig ab, ist dann plötzlich da und das macht ihn gefährlich. Ja, weil ja auch jeder Abwehrspieler wird das bestätigen. Solche Jungs, die darfst du halt nie, die tun eigentlich alles dafür, dass du es tust, aber du darfst sie nicht aus den Augen verlieren, weil dann, genau dann sind sie da, halten den Fußspitze rein, machen die Glocke und grinsen dir nachher breit ins Gesicht und sagen Dankeschön für die Aufmerksamkeit, beziehungsweise die nicht gegebene Aufmerksamkeit.
Ja, stimmt. Guter Mann, sehr auffällig, wie ich finde. Und ich habe mich entschieden, in die andere Richtung zu gehen, eher in die Defensive, zum Kapitän Anthony Lucia, der
immer noch spielt mit seinen 100.000 Jahren. Ja.
Unfassbar, eine absolut feste Größe. Und eigentlich auch das Gesicht des VfL Bochum in den vergangenen Jahren. Das ist einer, der viel durchgemacht hat mit diesem Verein. Ich erinnere mich beispielsweise dran, wie sie in der vergangenen Saison in der Relegation erst gegen Fortuna Düsseldorf das Hinspiel zu Hause 0-3 verloren, dass sie gedacht, Land unter. Er ist hingegangen, hat sich hingestellt und gesagt, wir schaffen das noch, wieso sollen wir es? Wo eigentlich keiner mehr dran geglaubt hat, hat er dran geglaubt. So. Und wie die Geschichte ausgegangen ist im Rückspiel in Düsseldorf, wissen alle, haben das 3-0 aufgeholt und dann im Elfmeterschießen die Klasse gehalten. Und was Ähnliches macht der VfL Bochum jetzt, nur halt noch ohne Relegation, nämlich einen massiven Rückstand aufzuholen und plötzlich wieder da zu sein. Und sie sind, also sie, wenn sie dieses Jahr auch noch durchkommen, dann finde ich, kann man ihnen fast schon wieder das Label aus den 90ern unabsteigbar geben. Weil wenn man es zweimal wirklich so packt, dann ist das schon brutal.
Tatsächlich liegt es ja nahe. Das ist so, das ist eigentlich Teil der DNA des Clubs. Ja? Dieses nicht aufgeben, dieses kämpferische, dieses, wenn keiner mit uns rechnet, dann kommen wir aus dem Loch, in dem er uns sieht. Ja? Da kommen wir erstmal und rollen das Feld von hinten auf. Das gelingt ihnen immer und immer wieder. Und dieses Beispiel der Relegation ist ein sehr gutes. Ja, da hat ja ganz Deutschland hat ja den Abgesang schon längst fünfmal durchgehabt. Die Düsseldorfer haben kistenweise T-Shirts gedruckt, die sie alle nachher anzünden können. Da war nichts mehr mit anzustellen mit dem Zeug. Ja, also das ist schon sehr, sehr respektabel.
Definitiv. Und einer, der es eben absolut verkörpert, ist Anthony Lucia, der klassische Anführer auf dem Platz ist bei den Bochumern, auch das Bindeglied zwischen Trainer und dem Rest der Mannschaft. Aber natürlich auch einer, der Philipp hat es schon vorher freundlich angesprochen, jetzt nicht mehr der Allerjüngste ist und dementsprechend, wenn der VfB auch gerade in seiner Offensive das auf den Platz bringt, was er zu bringen imstande ist, dann werden sich da Sachen auftun. Wichtig wird vor allem in Bochum zu sein, das ist glaube ich immer so mein Gefühl, wenn du die einmal knackst, recht früh, vielleicht schon im ersten Durchgang, vielleicht erinnerst du dich noch an das 3-2, als Ito mal einen unter die Latte geschweißt hat. Also wenn du recht früh denen einen reindrückst, dann läuft das ganz gut in deine Richtung. Je länger bei Bochum hinten die Null steht, desto komplizierter wird das und dementsprechend wird auch für den VfB einfach der Start wahnsinnig wichtig sein.
Ich bin sehr gespannt, wie Sebastian Hoeneß mit der Personalsituation umgeht. Ja,
die ist herausfordernd, möchte man sagen.
Die ist herausfordernd. Du hast eigentlich die Situation, dass du zum Beispiel so einen wie Finn Jelsch, der hat schon wieder im Spiel jetzt gezeigt, der bräuchte eine Pause. Ja. Der ist jetzt, seit er da ist, spielt er alles durch. Dazu noch 3 U19 Quali-Spiele mit dem DFB auch alle durch.
Du hast als Alda Kiel, Stiller und Mittelstädt gesperrt.
So. Ja. Genau. Deswegen wird er keine Pause bekommen, der junge Mann, sondern er muss weiter durchziehen. Ramon Hendricks, dürfte Mittelstädt ersetzen, so er denn rechtzeitig von der Toilette runterkommt, weil da ist er gerade. Deswegen hat er das Spiel gegen Leipzig auch verpasst, war nicht im Kader, wegen eines Infekts im Magen-Darm-Bereich.
Leonidas Stergiu vermutlich eine Option für mich. Ich weiß nicht, wie du
Stergiu ist eine Option, ja. Wie man das dann genauso irgendwie schlagkräftig hinstellt, weiß ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass Jelsch neben Chapeau nach innen rückt und Wagnermann beispielsweise oder Stergiu eine Chance bekommt wieder auf rechts außen. Dann hättest du nur die Linksaußenposition, die man irgendwie mit Hendricks, wenn er fit ist, füllen könnte. Ansonsten musst du da auch was einfallen lassen. Spannend wird für mich, wer neben Karasor spielt oder ob jemand neben Karasor spielt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Sebastian Hoeneß da auf eine Grundordnung setzt, die nur einen Sechser vorsieht.
Ja. Okay. Was mit Jannik Keitel?
Das ist die spannende Frage. Jannik Keitel hat alles, was du brauchst, um diese Rolle zu füllen. Ja. Aber bringst dich auf den Platz. Also ich glaube, bei Jannik ist das Mentale ein großes Thema. Also das ist zumindest das, was man immer wieder hört, dass das alles im Training und so, alles ist alles super. Ja, Vorbereitung, der junge Mann tut alles dafür, was es braucht, um auf Top-Level Fußball spielen zu können. Aber wenn es dann halt zählt, wenn dann halt der Schiri in seine Drillerpfeife pfeift, dann muss es halt auch abrufen können. Und das gelingt ihm zumindest nicht in einer Beständigkeit bisher, dass der Trainer sagt, okay, dem vertraue ich, dem schmeiße ich da jetzt rein, ja, und lasse den starten und dann sehen wir mal, ja, das könnt ihr euch ja selber in einer Hand abzählen, wie viel Startelf-Einsätze der hatte. Ich glaube, 2 waren es, seit er da ist, ja. Und das hat seine Gründe, so. Ja.
Die Chance ist auf jeden Fall da am Samstag, genauso wie möglicherweise, wissen wir nicht, auch für Chris Führig, Dennis Undaff, die am Mittwoch nicht die Rolle bekamen, die sie vielleicht für sich auch beanspruchen, aber da eben auch die Gelegenheit da möglicherweise, also Chris Führig kann ich mir beispielsweise sehr gut vorstellen,
am Samstag.
Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Es ist spannend. Ich freue mich, wie gesagt, drauf. Ich freue mich auf eine Curry mit Pommes, Schranke an der Kastropper, all diese Dinge, die man mit auf das Ledersofa, auf der Haupttribüne und so. Ich freue mich einfach. Das wird gut.
Und dein Tipp lautet wie?
Mein Tipp lautet 0-2. Also der VfB Stuttgart zieht das Ding relativ unspektakulär und gewinnt mit 2 Toren Unterschied und fängt sich keins. Wäre mal an der Zeit für ein Clean Sheet, für ein weiteres des Herrn Nübel. Und das könnte er doch jetzt mit dieser Leistungsexplosion von Mittwoch am Samstag einfach sich mal nehmen. Wäre ich Fan davon, ehrlich gesagt.
Schön, dass du mal die zu Null Strategie fährst. Die mache ich ja sonst in den vergangenen Wochen immer. Gut, dass du das schon mal abgeräumt hast, weil dann kann ich 1-1 tippen. Nicht, weil ich so, weil ich die Euphorie bremsen will, sondern weil ich es einfach für menschlich halten würde, wenn ein kleiner Leistungsabfall nach diesem Highlight am Mittwoch passiert, weil ja, weil es wirklich, wie ich finde, eines der kompliziertesten Auswärtsspiele ist, dass du in der derzeitigen Situation haben kannst, die Bochumer alles reinschmeißen werden. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn der VfB es gewinnt. Ich sehe auch absolut die Chancen. Wenn es aber darum geht, vielleicht im Tippspiel was zu holen, gehe ich auf 1-1.
So, ich habe meine Position heute Morgen abgefragt. Ich bin, ich habe die 666, The Number of the Beast, Iron Maiden, Welthit, falls du damit was anfangen kannst, ja, von knapp 1700 irgendwas Mitspielern.
Brutal, wie viele mitmachen da.
Super, ja, voll gut. Naja, aber ich hab noch nicht ganz aufgegeben, ob ich vielleicht noch einen Sprung hinlegen kann hinten raus. Denn jetzt kommen die Spiele, in denen es zählt. Und das gilt nicht nur für die Jungs mit dem Brustring-Trikot an, sondern auch für alle anderen, die diese Spiele tippen.
So ist es. Dann haben wir noch, wie sagt man so schön, ein paar organisatorische Dinge, die wir gerne am Ende haben. Vielleicht vorneweg etwas, was ich am Anfang der Folge vergessen habe zu erwähnen. Der eine oder andere Hörer wird vielleicht Felix Mahler vermisst haben in dieser Woche. Das liegt daran, dass unser Kollege derzeit in den Mühlen des Volontariats beschäftigt ist und da viel zu tun hat, Schulungen und. Deswegen haben wir jetzt auch keine Daten in der Folge gehabt. Wir versprechen euch, dass Felix auch weiter, so gut es seine Zeit ermöglicht, Teil dieser Sendung bleiben wird und uns immer wieder füttern wird, vor allem mit Zahlen, Daten, Fakten. Das ist ja das, wo wir nicht so bewandert sind. Und aber in dieser Woche ging da bei ihm absolut gar nichts. Aber immerhin, er hat es ins Stadion geschafft und wir haben schon geschrieben, ich soll viele Grüße ausrichten.
Das ist, wie gesagt, unser Ziel, wie das so ist. Aber wenn man einen jungen Mann auf diese Reise schickt, eine journalistische Grundausbildung zu machen, dann gehört das eben leider auch dazu, dass er immer wieder mal für ein paar Wochen in irgendwelchen komischen Schulungszentren verschwindet und so weiter. So ist halt.
Solange er abends den Weg ins Stadion findet, dann weiß ich, er ist glücklich, vor allem ja, nach so einem Spiel wie gestern. Richtig. Und dann natürlich, wie immer, der Hinweis, meldet euch gerne bei uns. Es gibt die ganzen verschiedenen Social-Kanäle, es gibt die E-Mail-Adresse info@meinvfb.de und wir versprechen euch, dass wir auch in den kommenden Wochen in der Bundesliga und dann natürlich auch mit Blick auf das große Finale in Berlin für euch einfach immer am Ball sein werden.
Und wer... werden weiterhin nicht müde, unser MeinVfB-Abo anzupreisen. Ja, 18,93 € für 6 Monate, voller Zugriff auf die Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten und die komplette MeinVfB-Welt, logischerweise. Und das getoppt mit der Möglichkeit, Karten zu gewinnen. Denn wenn ich eben jetzt ein Abo abschließe, dann werden wir Tickets verlosen. Oder unsere Kollegen tun das. Wir haben da nichts mit zu tun, aber die machen das. Es sind diverse VIP und sonstige Karten für die Spiele gegen Heidenheim und Werder Bremen, also die nächsten beiden Heimspiele sind das, glaube ich, auch, die anstehen, zu gewinnen. Und ansonsten natürlich gewinnt ihr Erkenntnis, indem ihr all die Dinge konsumieren könnt, die wir für euch produzieren. Ja, ohne das jetzt allzu hoch hängen zu wollen. Aber das ist ein faires Angebot, finde ich. Das sind 3,15 € im Monat für all das, was wir tun, ja, das ist schon echt, echt nice, ehrlich gesagt. Und sind nur wenige Cent mehr als das, was wir bisher von euch verlangt haben über das alte App-Abo, das es zwar auch noch gibt, aber das, wie ich schon angedeutet habe, so langsam aber sicher auf dem Rückzug ist.
So ist es. Und Philipp, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast an deinem offiziell freien Tag, aber was gibt's Schöneres, als an einem solchen sonnigen Tag über einen Einzug ins Pokalfinale zu sprechen?
Absolut, das ist mir ein großes Vergnügen gewesen und ich hoffe euch da draußen auch. Ja, euch hat es auch Spaß gemacht, denn das ist immer das Wichtigste. Unser Ziel, mit dem wir hier reingehen, Christian, seit dem 17. Oktober 2017, das darf man auch mal erwähnen. Gell? Das ist nicht gerade vorgestern, seit dass wir diesen Quatsch hier machen. Im Gegenteil, das sind schon ein paar Tage, Stunden, Tränen, Schweiß, alles Mögliche geflossen, aber 341 Folgen, die machen sich halt auch nicht einfach so. Ne?
Und was wir nicht alles erlebt haben in der Zeit.
What a ride, eben, was wir nicht alles erlebt haben, genau.
Wir entlassen euch in das Wochenende und liefern euch noch einmal alle Emotionen vom Mittwochabend. So ist der VfB ins Finale von Berlin eingezogen. Leute, bis nächste Woche.
Finale, das Ziel für beide. Teil 2, was das Halbfinale angeht. Und für beide, zumindest mal heute, Stand heute, das Spiel des Jahres. Steht er wieder hin! Angelo Stiller, 1:0 VfB, 5. Minute. Der frühe Dämpfer für Leipzig. Volles Risiko, volle Wucht, voll ins schwäbische Glück. Sambo, gut vorwärts verteidigt gegen Openda. Woltemade. Gumirovic, Nick Woltemade! Nick Woltemade! Da ist er! Nick! Selbst eingeleitet und quasi dann auch vollendet. Wenn ich jubel, dann Chabot. Jetzt aber Benjamin Šeško, Fahne unten. Der Anschluss. 62. Minute, die schnelle Antwort. Spiel wieder offen. Angelo Stiller. Der kann Unruhe stiften. Mit Ecken. Woltemade! Drin, nein, hoch. Er ist drin. Er zeigt an. Finn Jablonski zeigt an. Minute 73. Und wir freuen uns auf Aufklärung in der Zeitlupe. Also Nickname Stiller. Ich glaube, er findet erstmal Woltemade. Da ist kein Abseits. Dann ist es Leveling und Baumgartner hinter der Linie. Also sie sollten hier in Stuttgart die Rechnung nicht ohne Arminia Bielefeld machen. Also freuen über den Finaleinzug, aber nicht zu früh über den Titel. Jetzt ist es perfekt. Berlin, Berlin. Stuttgart fährt nach Berlin.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.